zu Treffpunkt-Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
So, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Treffpunkt Werkstatt. Heute sind wir zu Gast in einem wunderschönen Studio und die liebe Hanna erzählt die Geschichte der Woche.
Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sitzen hier in Stuttgart in einem echt coolen Studio. Neben uns sitzt ein junger, gut aussehender Mann, am letzten Freitag in München den Schauspieler Hannes Jennecke geshootet hat. Und allein an den zwei Punkten werdet ihr schon merken, Studio und Shooting. Wir sitzen hier mit einem Fotografen zusammen. Neben uns sitzt der Olli. Olli, erzähl uns doch ein bisschen mehr zu deiner Geschichte der Woche und vor allem, wer bist du und warum bist du Gast in unserem Podcast?
Tja, coole Frage. Danke, schön, dass ich da sein darf. Hallo miteinander. Ja, ich war letzten Freitag in München, habe Hannes Jennecke geshootet, den kennen manche von dem Film Abwärts oder der hat auch einige tolle Dokus immer gemacht und ich habe den geshootet fürs Zigarrenmagazin Deutschlands, sowohl den Titel, also Titel zu shooten ist für Fotografen immer was ganz Tolles und die Titelstory dann eben auch nochmal drei Bilder, die dann im Interview sozusagen im Heft auch mit drin sind und ich wurde denen empfohlen, das freut mich natürlich besonders, ich musste mich da jetzt gar nicht durchsetzen, die haben mich angerufen und gefragt, ob ich es machen möchte, weil sie eben gesehen haben, was ich mache. Ich hatte Anfang des Jahres, im März, hatte ich bei einem internationalen Porträtwettbewerb auch mitgemacht und habe einfach 9 Bilder eingereicht und die haben alle 9 wurden ausgezeichnet und das war natürlich schon, dachte ich, okay, cool, ja. Nicht schlecht. Ich habe auch noch nie bei sowas mitgemacht, aber ja, hat mir jetzt gefallen, das tut natürlich gut und ja, das ist mein Beruf, Fotograf, Filmemacher, alles was audiovisuell ist, da bin ich daheim. Und warum ich in diesem Podcast bin, das solltet, glaube ich, ihr besser sagen als ich, oder?
Also kurze Frage noch. Dein Studio heißt El Pistolero Studios.
Ja.
Wie kommst du auf diesen Namen?
Also das ist so. Das Studio selber, wo ich jetzt hier bin, was ich auch vermiete, das ist das Loft Studio Stuttgart. Ja, das ist die Immobilie, die ich an Kollegen vermiete oder an Leute, die Events machen oder Agenturen oder. Der Service, meine Film- meine Filmproduktion, meine Storytelling-Agentur, die heißt El Pistolero Studios und El Pistolero, also der Scharfschütze heißt es auf Spanisch, kommt daher, weil ich meine Überzeugung ist, dass man eben nicht irgendwie wild rumballern sollte und einen Haufen Munition verschwendet, sondern man muss Sachen gut vorbereiten und dann gezielt schießen, ja, Fotos schießen, Filme schießen, Shootings, daher kommt das. Und genau, so heißt die Agentur. Und ich als Fotograf, mein Fotoservice, meine Glamour-Shoots, meine Portraitures, meine Contemporary Portraitures, wie es heißt, und Erotik, was ich shoot, ist unter meinem persönlichen Namen oliverlosano.com. Also das sind 3 verschiedene Brands und das sind 3 ganz verschiedene Zielgruppen, aber sagen wir mal, bei der Rechnung haben sie alle dasselbe Konto auf das überweisen.
Okay, ich denke, dieses Thema nicht wild rumballern, sondern gezielt zu shooten, gezielt Bilder einzufangen, gezielt Geschichten einzufangen, das ist der Punkt, warum wir heute hier sind. Mhm. Du hast unter anderem auch Handwerker in deinem Kundenstamm.
Ja.
Und wir hatten vor kurzem ein Gespräch und haben uns auch über das Thema Bilder, wie Handwerker sich präsentieren in Bildern. Mhm. Und da hattest du eine ziemlich krasse Meinung und eine ziemlich straighte Meinung. Du hast zu mir gesagt, dass wir Handwerker es einfach im Alltag oft verpassen, uns richtig zu positionieren.
Ja.
Unsere Imagefilme, die es zum Teil gibt, einfach in deinen Augen völlig, völlig
grottenschlecht
sind. Ja. Genau, danke. Und du hast es anders ausgedrückt, mir hat die Umschreibung gefehlt. Du hattest, genau das war so der Aufhänger für mich, dass ich gesagt habe, hey, du musst mal Gast werden in unserem Podcast, um eben unseren Handwerkern da draußen, aber vielleicht auch den anderen Zuhörern einfach mal zu sagen, worauf kommt es denn in deinen Augen wirklich an? Wie fängt man Bilder richtig ein? Und was ist dir da wichtig? Gerade in Bezug auf Handwerkerfotos.
Und, also, ich meine, ob man jetzt Handwerker schult oder was anderes, das ist im Prinzip gelten ähnliche Regeln. Die Sache ist, durch die Digitalisierung der Kameras hat jetzt natürlich jeder in seinem iPhone eine Kamera und jeder meint, wenn er auf den Knopf drückt, würde er Fotos machen. Aber das ist, wie heißt es so schön beim Handwerk, gib ein Kind einen Hammer und alles ist ein Nagel. Ja? Mhm. Und bloß weil einer einen Hammer in der Hand hat, ist er noch kein Zimmermann. Ja? Oder weil er einen Meterstab weiß, wie man den abliest, ist er auch noch kein guter Handwerker. Und das ist einfach, das muss man halt machen, lernen, ein Gefühl dafür haben. Und das wilde Rumgeballer gab es früher nicht, weil du hast einfach Filme durchgeschossen, musstest die alle entwickeln. Das hat alles ein Schweinegeld gekostet. Das heißt, du hast ganz anders geplant. Aber viele sagen halt, ja, ich komme halt mal vorbei, fotografiere ein bisschen und dann gucken wir mal. Ja, und für viele ist es auch genug. Die sagen dann, ja gut, ist für mich in Ordnung. Aber im Endeffekt ist so, egal was man macht auf Fotos und bei Filmen noch mehr, ich kann nicht am Kunden vorbeiarbeiten, ich kann nicht, also wie das Putzerfischchen, den Betrieb bitte, bitte nicht stören, weil wir müssen ja alle schaffen und dann sollen da tolle Ergebnisse kommen. Also entweder man nimmt sich Zeit für sich selber als Unternehmen und holt sich einen Profi ins Boot und bespricht vorher, was ist denn das Ziel, das muss ich wissen, sonst nichts. Mir muss niemand sagen, wie ich fotografieren muss und was ich fotografieren muss. Ich will wissen, was soll mit den Bildern passieren, was soll damit erreicht werden, welches Ziel soll damit erreicht werden, ist das realistisch oder nicht? Wenn ich Fotos und Filme mache, was passiert danach? Weil ich gebe die dem Kunden und dann was? Liegen sie auf dem Server rum oder auf dem Desktop und oder mal auf dem YouTube-Kanal, der nie beworben wird? Das ist wie wenn ich mir Flyer drucke und die auf den Hof stelle und ich hoffe, es tappt mal einer vorbei und nimmt einen mit. Also es ist genau das Gleiche, wenn ich meinen Film auf eine Website tue, fertig und dann nichts mehr mache damit. Das ist verschwendetes Geld. Und da halt einfach auch muss ich dann im Vorgespräch auch reingehen und sagen, also wir brauchen die und die Zeit, wir brauchen das Budget, wir brauchen auch die Motivation von euch und das muss so und so aussehen, damit es im Film gut rüberkommt. Mhm. Und dann klingelt immer die Alarmglocke, ja, wir wollen alles authentisch haben, sage ich ja, aber authentisch und authentisch sind zwei Paar Stiefel. Und wenn es halt aussieht wie Sau, dann will ich das vielleicht nicht unbedingt im Film zeigen. Und dann, klar, kann sein, es sieht eigentlich schöner aus, als es ist, aber das wirkt einfach und schlechte Sachen bleiben bei Fotos und Filmen immer extrem kleben. Viel mehr, als wenn ich jetzt irgendwo vorbeilaufe und da staubt's, das ist mir wurscht. Weil ich bin ja meistens in so einem Betrieb, laufe ich mit Leuten rum, ich bin im Gespräch, ich nehme das mal eben wahr. Aber wenn ich da drüber filme und staubt und sonst was und fährt irgendwelche leeren Kartons rum und so und sieht halt aus wie Sau, dann bleibt das kleben. Mhm. Und da will keiner arbeiten, das ist einfach die Vertrauensschwelle, die man hat, die man eh schon hat als Handwerker und generell als Dienstleister, dass einem einer das Vertrauen schenkt und Zeit und Geld gibt für das, was man anbietet, ist schon schwierig genug. Und wenn ich mir dann noch irgendwelche, sagen wir mal, Hindernisse in den Weg legt, die gar nicht sein müssten, dann ist es einfach doof. Mhm. Und da muss man halt auf Profis hören. Ich meine, wenn ich zum Zahnarzt gehe, diskutiere ich mit dem auch nicht drum, wo er jetzt ansetzt, sondern ich vertraue dem und dann wird's gut, hoffentlich. Und wenn nicht, dann nicht. Und genau bei Handwerkern auch. Ich würde nie, wenn ich jetzt irgendwie ein Haus baue oder so zum Handwerk gehen, sagen, nehmen Sie doch mal den Hammer. Ich habe gesehen, der Spesse, ich habe da was gelesen in der Zeitung. Sagt er mir.
Oder im Internet.
Sagt er, verpiss dich. Ja, also, Und ich denke dadurch, dass halt für viele man denkt, okay, die Technik macht das Bild, ist Schwachsinn. Mhm. Also eine Kamera macht so tolle Fotos, wie ein Topf tolles Essen macht.
Ja. That's it. Du hast gerade eben, vielen Dank für die Ausführung übrigens.
Sorry, war lang, ich weiß.
Genau, ganz zu Beginn deiner langen Ausführung hast du gesagt,
kurze Sätze, ich hab's verstanden.
Okay. Damit rappen wir es jetzt auch ab und sind fertig für die Woche.
Ja, ich rede schneller und ich schlafe auch schneller als andere.
Ganz zu Beginn deiner langen Ausführung hast du gesagt, es ist wichtig, dass man sich Zeit nimmt und sich selber das wert ist, das gute Bild.
Ja, sicher.
Und, was ist so dein Eindruck? Wir reden hier in erster Linie von Bildern, wo Menschen drauf zu sehen sind. Wie nimmst du das wahr bei Handwerkern im Allgemeinen? Worauf legen wir bei unseren Bildern mehr Wert? Und was sagst du, wenn wir Handwerker allgemein, also wenn du jetzt mal so drüber schaust, gibt es da was, wo dir sagt, das fällt mir bei vielen Handwerkern auf und das ist mir irgendwie auch bei meinen Kunden immer wieder, begegnet mir das. Was sind da so diese Punkte, wo dir bei uns immer mal wieder auffallen?
Also was mir auffällt oft, allgemein bei diesen berühmten Imagefilmen, die ehrlich gesagt so gut wie keiner braucht, das ist totaler Mist, das ist eigentlich Selbstbefriedigung für den Chef oftmals. Das Ding ist bei einem Film generell und auch bei Bildern, ich will ja eine Geschichte erzählen, ich will eine Emotion kreieren. Mhm. Ja? Und eine Story ist ja nichts anderes als eine Message oder eine Info eingepackt in Emotionen. Mhm. Ja? So. Und wenn ich das aber, sagen wir mal, eine Geschichte lebt von einem Konflikt, von einer Überwindung von irgendwas, was eine Spannung erzeugt. Und in den meisten Imagefilmen in den meisten Sachen strahlen immer alle, es ist alles immer toll, das ist furzlangweilig. Fragt euch mal selber, wann habt ihr das letzte Mal einen Imagefilm von irgendeiner Firma angeschaut und dann aufgeregt Popcorn dabei gesagt, oh, wie geil.
Ja, mach 4 Minuten diese Firma an.
4 Minuten, geil, wie so ein scheiß Roboterarm irgendwas zusammensetzt oder der Kalle irgendwie oben auf dem Dach jetzt die Bäume schneidet. Ja, also wir haben zum Beispiel Baumschneider-Film gemacht. Da ging es einfach drum, das war ein reiner Infofilm, um mal zu zeigen, was alles nötig ist, um einen Baum innerhalb von einem Garten abzumachen, der mehrere Tonnen wiegt, was da für Seilwindenkunst angebracht werden muss, dass das halt nicht ins Dach reinfällt und so weiter. Und auch zu zeigen, dass das 2 Tage dauert, wie das hinterher aussieht, ist das eine Sauerei oder nicht. Mhm. Ja, also solche Sachen sind halt relevant, wenn ich mir jemanden buche. Und da möchte ich halt mal wissen, also ich möchte quasi sehen, wie jemand anderer den Weg gegangen ist, der noch vor mir liegt, nämlich jemanden zu buchen, den ich in meinen Garten hole. Und wenn das scheiße wird, dann habe ich vielleicht Schäden oder noch irgendwie Versicherungsfall mit dem Nachbarn oder es fällt die Äste wiegen ja Tonnen, irgendjemand auf den Kopf und so. Und das mal vorher anzuschauen, ist cool, ja. Und bei Handwerksfilmen generell oder auch bei, sieht man oft, wenn irgendwo eine Baustelle ist und dann ist ja eingezäunt mit so Fotos, dann ist halt irgendwie so einmal durch die Bevölkerung gewürfelt, dann sind 2 Frauen, eine blond, eine dunkelhaarig, ein Türke, einer mit einem Tattoo, vielleicht noch ein Piercing, eine Frau mit kurzen Haaren auch noch mal so ein bisschen und vielleicht noch irgendein Androgyner. Und dann hat man hoffentlich alle irgendwie abgedeckt, um alle anzusprechen.
Und sich nicht rassistisch angreifbar zu machen.
Ja, aber auf der anderen Seite denke ich halt, everybody's darling is everybody's asshole, ja. Und entweder ich suche jetzt eine bestimmte Art von Leuten, man muss aufpassen heutzutage, ja. Aber ich finde es halt immer lustig, dass das so jeder Quoten, was auch immer mit drin ist, ja. Und ich überlege halt, ob das dann der richtige Weg ist und wir suchen Nachwuchs und alle hier mit dem Schumi-Daumen und so. Das ist halt überhaupt total austauschbar, weißt? Mhm. Und es gibt Unternehmer und es gibt Handwerker, die haben zum Beispiel, ich habe mit einem gearbeitet, der ist auch Dachdecker, der macht in seinem Privatleben Aikido, ja, und die Kampfkunst und die Handwerkskunst haben ganz ähnliche Prinzipien. Dieses Kastendenken, der Lehrer, der Schüler, der Meister, dass man quasi auf die Reise geht und so weiter. Und solche Sachen konnten wir verbinden und einfach seine Philosophie, die aus einer asiatischen Kampfkunst kommt, in seine Philosophie, wie er mit Leuten arbeitet und die berät, mit rüberbringen. Und er hat selber, der hat geschwitzt, Blut und Wasser am Anfang, weil er gedacht hat, oh Gott, wen interessiert denn das, ob so ein Schwabe hier mit so einem Aikido-Steckle rumfuchtelt? Aber das kam super gut an. Mhm. Ja, der wird jetzt von der IHK als Best-Practice-Beispiel auch gezeigt, wie man eben auch anders was machen kann. Aber man muss
Handwerkskammer.
Du weißt, was ich meine. IHK, glaube ich. Und da muss man halt einfach irgendwas mit K, hat er mir gesagt. KSK ist nicht, Kommando Spezialkammer.
Handwerkskammer, HWK.
Oder die
HWK.
Sozialkasse.
Nee, die ist nicht. Gott sei Dank nicht. Und da muss man sich einfach was trauen. Und viele wollen anders sein, weißt du, ja, aber trauen sich es dann nicht, weil sie immer Schiss haben, oh Gott, was wenn?
Ja.
Ja. Aber was ist das Schlimmste, was passieren kann? Stirbt ja keiner, oder?
Wie bringe ich meine, also wenn man jetzt, ich meine, jeder Handwerksbetrieb hat in der Regel Menschen, die für ihn arbeiten. Wie bringe ich denn die Menschen, meine Mitarbeiter dazu, sich zu öffnen für ein Fotoshooting oder für, wenn der Fotograf mit dabei ist, wenn man sagt, okay, hey, ich will Bilder von der Baustelle, ich will einen Imagefilm, der, ja, irgendwo Imagefilm im Sinne von das, was du jetzt gerade beschrieben hast, vielleicht mal einen Blick in unsere Arbeit zu geben. Nicht jeder Mensch ist ja offen oder, beziehungsweise, ich kenne es auch von mir, man ist ja immer so ein bisschen, es ist immer ein bisschen schwierig, da eine gewisse Lockerheit reinzubringen, dass die Bilder dann auch gut werden, vor allem, wenn es halt irgendwo, sollten es ja auch ein Stück weit Alltagssituationen sein. Das heißt, man kann es ja nicht ausschließlich in einem Studio shooten.
Weiß ich nicht. Kommt drauf an, was ich rüberbringen will.
Kommt drauf an, genau. Aber wie lockerst du, sag jetzt mal, eher so die klassischen, eher kernigen Handwerkskerle, die eben auf dem Bau sind und wenn ein Fotograf um die Ecke kommt, die Augen verdrehen?
Bier, Schokolade und eine Fußmassage.
Ja, wir hatten es mit dem Benny Fleck, ja, Schokolade und Kaffee zieht immer.
Nee, aber es ist gar nicht mein Job, die aufzulockern, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich versuche ich das, aber wenn jemand nicht will, kann ich nichts machen. Mhm. Also ich kann den Hund nicht zum Jagen tragen und deshalb sind die Vorbesprechungen ganz wichtig, weil nichts ist schlimmer, als in eine Firma reinzukommen, wo man noch nie war. Mhm. Von 10 Leuten haben 2 total Bock, die muss zügeln, die machen ihr Duckface, was sie von Instagram kennen, 8 verstecken sich irgendwo und 2, die zu spät kommen, sagen, ist mir wurscht. Ja. Und das gibt's nicht nur bei Handwerkern, das gibt's überall. Und deshalb muss man vorher ganz klar schauen, wer hat denn wirklich Lust, ja, und macht mit. Und ich muss auch nicht immer jeden zeigen, ganz ehrlich. Also wer nicht will, den brauche ich nicht vor einer Kamera. Weil ein Bild wird nur so gut, wie es Modell ist. Da kann man, da kann der Fotograf so gut sein, wie er will. Wenn das Modell keinen Bock hat, dann ist das Bild scheiße.
Punkt. Das habe ich schon mal beim Schülerfotograf früher gesehen, wer quasi gemacht kam und wer dann noch kurz vorher reingerannt ist, gesagt, oh scheiße, ich muss irgendwas mit meinen Haaren.
Ja, genau. Also das ist halt, ich meine, wie willst du jemanden motivieren, der nicht will, ja?
Gehst du da über das Thema Storytelling, dass du sagst, hey, okay, ich setze mich so ein bisschen mit den Menschen, mit dem Betrieb auseinander und guck mal, versuch auch die Geschichte dahinter so ein bisschen rauszuarbeiten und damit auch ein bisschen die Tür zu öffnen?
Also bevor wir filmen, machen wir das immer. Es gibt einen Storytelling-Workshop, den wir anbieten. Da geht es ausschließlich um Storytelling. Da ist noch kein Film und kein Foto, nichts gemacht. Da geht es einfach um den Kosmos der Firma. Wer sind sie? Was ist eine Art Positionierung? Mhm. Was ist der Unterschied zwischen denen und anderen? Was sind ihre Schlagworte? Welche Geschichten können sie denn erzählen? Welche Konflikte gab es, welche Probleme konnten sie lösen, was sind Testimonials zum Beispiel, was sagen die dazu, da gibt es die Bewahrer, da gibt es die Helfer, da gibt es die Experten dabei, da gibt es verschiedene Rollen im Storytelling, die man rausarbeitet, das ist ein mehrtägiger Workshop und das ist eigentlich, wenn bei uns jemand einen Film bucht, ist das immer mit drin, also das muss dabei sein, ich kann nicht hingehen und dann sagt der Chef, wenn ich ihn frage, warum soll man ein Film gemacht werden, aber wir wollen mehr Umsatz. Sag ich, das kann ein Film nicht leisten. Das kann keine Kampagne leisten, 100% zu sagen, das gibt mehr Umsatz. Du kannst eine tolle Kampagne machen, dann ruft jemand an und dann geht einer erzählen und sagt, was wählt sie? Und dann ist deine ganze Kampagne das Klo runtergespült. Also, und auch hinterher das Wichtigste halt, wenn Material gemacht wird, du musst dir vorstellen, eine Kampagne, Filme, Fotos, Webseite, alles, das ist wie Trainingsgeräte, was auf deinen Körper zugeschnitten sind. Aber du musst trainieren damit. Du musst was damit machen. Mhm. Wenn es nur rumfährt und dann hast deine Social Media Kanäle und du hast YouTube und LinkedIn und Xing und Facebook und. Aber es wird nicht befüllt. Es wird nichts damit gemacht. Es wird nicht trainiert. Dann fahren die Geräte halt rum und dann hast du einen Server mit 3, 4, 5 Testimonials und die sind dann auf der Webseite. Aber wenn die Leute auf der Webseite sind, dann sind sie ja eh schon da. Du musst die Sachen außerhalb von der Webseite platzieren, um die Leute auf deine Webseite zu bringen. Dort das zu vertiefen, was du vorne vielleicht versprichst oder was du versuchst, denen zu erzählen und dazu bringen, dass sie anrufen oder sich vielleicht in den Newsletter eintragen oder eine Mail schicken oder ein Angebot kommen lassen oder sowas. Und das alles muss vorher klar sein. Wer ist für was verantwortlich? Wie oft wird was gepostet? Wann werden die Inhalte dafür zusammengenommen, damit man nicht jede Woche sich hinhockt und sagt, was machen wir jetzt? Und diese Aufgaben müssen verteilt werden, die Ziele müssen klar definiert werden und dann erst geht's überhaupt an die Idee, ein Konzept zu machen und dann erst geht's an die Umsetzung. Mhm. Bei
das,
allem.
Das heißt auch erstmal im Vorfeld, man fängt an zu gucken, wo ist die Geschichte der Firma, wie die Geschichte, was hat die Firma zu erzählen,
ja, genau das gleiche. Architektur und wie ein Hausbau. Genau. Du hockst dich hin, wie
und dann guckst du,
Grundstück, Sonne, was auf was bauen wir? Wie viel Geld haben wir? Wie viel Geld haben wir? Wie viel Baustoffe? Wie viel Zeit haben wir? Was, wenn Winter kommt? Was, wenn es regnet? Wo ist die Küche? Wie verläuft die Sonne? Blablabla. So. Und dann kommen die Gewerke. Und dann, bis der erste Typ auf die Baustelle geht, das dauert. Das ist dann der Filmdreh und der Shoot. Aber das ist das Kürzeste. Und das ist nicht anders. Klar geht's auch mal flott und sagt, du, wir haben da eine Baustelle, kannst du vorbeikommen, ein paar Bilder machen. Ja. Ja. Klar, das geht auch. Aber das sind jetzt nicht die Storytelling-Bilder, die Baustellen.
Nee, es geht halt, da geht es wahrscheinlich dann drum, wenn schon die Story da ist. Also wenn man das Grundgerüst hat, das Haus steht, dann quasi
oder
die.
Wenn man quasi was aktualisieren will,
dann Dokumentation oder sowas.
Ja, oder was jetzt halt einfach zum Beispiel du hast quasi schon das ganze Storytelling da und dann hast du jetzt eine Baustelle, die mit reinpasst.
Ja,
ein cooles Projekt hier.
Genau. Packt man mit mal was Neues, sowas, genau. Storytelling ist im Prinzip eine Positionierung, so wie. Ich meine, McDonald's macht nicht die besten Burger, aber die sind halt dafür bekannt, was sie machen. Und du weißt, was du kriegst. Ja? Und die Geschichte von denen ist ganz klar. Ja? Das Gleiche ist bei Nike, bei Apple und so weiter. Jede Firma, die so bekannt ist, auch Starbucks, die stehen für was. Das gibt ein Gefühl, wenn du mit denen arbeitest. Und das kann man sich auch als kleine Firma, klein, sagen wir mal, so von 5 bis 50 bis 500 Mitarbeiter, kannst du das auch machen. Du musst es ja sogar machen.
Aber geht's am Ende des Tages geht's ja schon auch darum, dann mit dem, was man nach außen hin transportiert, ein Stück weit Gefühle, Wahrnehmung, Einblick in die Firma zu transportieren, dass wenn jetzt ein potenzieller Kunde auf ein Bild von einem stößt, dass der dann auch sich irgendwie auf irgendeiner Ebene angesprochen, angefixt fühlt. Das ist ja das, was du mit diesem Baumfell-Video zum Beispiel angezeigt hast, dass jemand, der vielleicht plant, einen Baum im Hinterhof oder im Garten fällen zu lassen, sich vielleicht dann potenziell eher für einen Gärtner entscheidet, der so ein Video auf der Website hat.
Genau.
Einfach weil er schon den Ablauf kennt.
Weil das Vertrauen höher ist.
Weil das Vertrauen höher ist, weil
das Gefühl hat,
er weiß, um was es geht. Und
ja.
Ich denke, das ist auch ganz oft das, was, also so nehme ich im Alltag eigentlich bei mir, bei uns selber wahr, dass wir zu oft im eigenen Saft schwimmen, beziehungsweise alle. Wir kennen unsere Abläufe, wir kennen unsere Prozesse, wir wissen, wie das tägliche Doing bei uns, bei ja. welchem Prozess wie abläuft. Wenn ein Kunde bei uns anruft und sagt, ich bräuchte da eine energetische Dacherneuerung, dann haben wir sofort Bilder im Kopf und wissen, wie es abläuft. Mhm. Aber der Kunde hat keinen blassen Schimmer. So. Der hat,
absolut.
Der hat vielleicht die Vorstellung von, okay, wenn das Dach neu ist, dann regnet es nicht mehr rein und es ist nicht mehr ganz so heiß, weil gedämmt und so. Aber so richtig die Lücke dazwischen kriegt er nicht gefüllt. Und darum geht's ja irgendwie,
genau.
das zu transportieren, dem Kunden Einblick zu geben und das in verschiedenen, auf verschiedenen Wegen, auf verschiedenen Kanälen zu machen.
Also es geht im Prinzip darum, dass du durch Storytelling dem Kunden, dem potenziellen Kunden das Gefühl gibst, dass er dich kennt, ohne dich schon gekannt zu haben und dich mag.
Mhm.
Und du kannst ja durch die Art und Weise, wie du dich präsentierst, auch auswählen, welche Art von Kunden melden sich. Wenn du nur Kunden haben möchtest, die schon sehr gut vorinformiert sind, dann kannst du tun, als ob die alles schon wissen. Weil die, die das nicht wissen, die haben keinen Bock, sich einzulesen, sagen, ich gehe zu jemand anderem. Wenn du Leute willst, die nicht unbedingt Vorwissen haben müssen, aber dann musst du ein bisschen füttern mit Info, aber nicht zuscheißen, sondern halt wirklich auch wieder eingepackt in der Geschichte zum Beispiel von einem Kunde, der ähnliche Probleme hat. Deshalb sind Testimonials so wichtig, gute Testimonials, nicht 9:30 morgens in Deutschland mit Knoppers, das ist kein echtes Testimonial, sondern wirklich eine echte gute Geschichte. Und auch für ein Testimonial arbeiten wir mit den Kunden von unseren Kunden, damit die auch die richtigen Sachen erzählen und halt es sich nicht zum Affen vor der Kamera machen. Dann machen wir auch, wenn ich merke, da ist einer super, aber der ist kommt nicht in den Pott oder macht zu viel, mache ich mit dem Kameratraining vorher, damit der einfach, wenn er dann da ist, weil da hocken drei Leute gegenüber, alles Profis am Set, außer dem Typ, der vor der Kamera ist, das ist schon aufregend und den müssen wir beruhigen und das ist am besten durch Training vorher. Und deshalb, wie du sagst, also im Endeffekt erzähle ich eine Geschichte und es ist jetzt nicht, dass man rumlabert, sondern man erzählt eine Geschichte, man möchte ein Gefühl, man möchte ein Vertrauen herstellen bei den Leuten, wenn sie das Logo sehen, wenn sie die Bilderwelt sehen, dass sie einfach sagen, hey, ich habe die jetzt schon so oft gesehen, das gefällt mir, wie die sich präsentieren. Dann schaue ich auf die Webseite, das wird bestätigt, sogar noch vertieft, vielleicht noch ein paar Interviews mit den Leuten, die lachen mal, ich merke, wie die drauf sind. Und dann sagen sie, denen vertraue ich zumindest so weit, dass ich anrufe. Mehr kann es nicht. Ja. Ab dann muss die Firma zünden.
Ja.
Bis dahin ist Marketing, danach ist dann Service.
Was meinst du, wie wichtig ist es, dass Menschen auf den Bildern zu sehen
100%
sind?
100% immer wichtig.
Ja, weil ist schon immer. So, gell?
100% bei allem.
Menschen kaufen von Menschen.
Ja, es gibt, wenn du auf LinkedIn schaust bei mir, ich sage, mein Satz ist, es gibt keine Firmen und es gibt keine Unternehmen, es gibt nur Menschen, mit denen wir arbeiten.
Mhm.
Wenn ich mit Daimler schaffe, dann habe ich einen Typ, den ich anrufe, mit dem arbeite ich. Nicht mit Daimler. Daimler gibt's nicht.
Ja.
Das ist ein paar Gebäude mit einem Stern drauf, irgendwelche Assembly Lines weltweit und die Leute, die da sind. Tu alle Häuser weg, tu das alles weg, tu die Leute woanders hin, du hast wieder ein Daimler. Das ist ein Konstrukt. Das gibt's nicht. Und ihr seid die Leute, die bei euch bei Schaf arbeiten. Das seid ihr. Man kann euch alles wegnehmen und euch so, wie ihr seid, woanders hinpflanzen. Der Service wird der gleiche sein.
Ja,
vielleicht ist der Eingang anders.
Mhm.
Aber wenn man euch rausnimmt und anderes Team reintut und das Logo lässt, ist es nicht mehr scharf.
Ja.
Und das ist das, was die Leute nicht verstehen. Die verstecken sich hinter ihrem Produkt oder hinter ihrem Service. Ah, das ist ein bisschen German Engineering, denke. Das ist so gut, es verkauft sich von allein. Das ist Schwachsinn. Das war mal früher so, aber ist lange nicht mehr so.
Ja, aber es ist ja auch, jetzt wenn man gerade auf unseren Alltag zurückkommt, ich weiß nicht, Jan, wie es dir geht, aber wir machen bei uns gerne Bilder von den schönen Details, die wir gemacht haben aus dem Blech, von
schönen Holzkonstrukturen.
Ja, halt, das ist halt das, wo wir den Fokus drauf haben, aber vergessen halt am Ende natürlich irgendwo den Menschen, der es gemacht hat, während dem Entstehungsprozess so ein bisschen in den Mittelpunkt zu rücken. Also das fällt mir aber auch bei vielen Kollegen auf, dass ich manchmal denke so, hey, boah, ich wüsste echt mal ein bisschen, oder ich hätte gern mal mehr einen Blick auf den Mensch, der da arbeitet so. Das Erste, was ich mache, wenn ich auf eine Website gehe, ist grundsätzlich so, ich gehe auf Team und schaue mir die Bilder von dem, also immer. Das ist
und
so,
die sind Gold wert,
die
Bilder.
Und wenn das fehlt, dann denke ich mir immer schon so, Entschuldigung, wenn ich jetzt noch ausführe, wenn ich bei diesem Thema Team und den Gesichtern bin, da finde ich, hat der Jan auf seiner Website was Cooles gemacht, weil bei ihm ist es halt so, dass er bei Team erst so diese Standard-Team-Bilder hat, die man so kennt, so diesen Blick auf die Jungs und Mädels. Und wenn man dann drüber fährt über das Gesicht quasi von dem Menschen, dann kommt ein zweites Bild, wo derjenige in Aktion ist.
Rollover, cool. Ja, ja, das ist gut.
Und
das ist schon eine Story, weil ich zeige schon zwei Gesichter von einer Person.
Ja, genau.
Und kein so einen Stirnblick.
Ja.
Ja, das haben wir auch gemacht bei einer Agentur, die heißt Superhero Design, Superhero Group. Da sind sie ganz normal, dann gehst du drüber und dann sind sie verkleidet als Superhelden. Ja. Weißt du, das gibt halt gleich, auch gut, ich fühle mich unterhalten. Die Leute suchen Unterhaltung im Netz. Unterhaltung und Informationen. Und das, wenn man es zusammentun kann, perfekt, das ist die Kür.
Ich finde es halt bei ihm cool, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man zieht nochmal, wie du gerade gesagt hast, den
du weißt halt auch sofort quasi, wer macht jetzt was, so, du siehst quasi den einen Monteur und dann hat er, also siehst ihn und dann hat er im zweiten, hat er halt irgendwie ein Messgerät in der Hand und das ist auch der, den wir rausschicken, wenn wir das und das messen.
Das ist eine Spielerei, aber Gaming, das Spielerische, so lernt man es einfach.
Ja, und das ist ja zum Beispiel auch für einen Handwerksbetrieb, es geht ja auch immer um Statistik. Wie lange bleibt jemand auf meiner Homepage?
Und ich finde es wichtiger, was passiert, wenn auf der Website ist. Wenn mir wäre es wurscht, wie lange einer auf der Homepage
ist, solange mich anschreibt. Ja, dir schon, aber Google jetzt nicht zum Beispiel. Google will ja wissen, wie lange ist jemand auf der Homepage. Stimmt. Und wir haben schon festgestellt, wie lange Leute beschäftigt sind, damit die Bilder...
Ja, natürlich. Das hat ja alles seinen Sinn eben. Und ich verstehe bei vielen, das ist auch so eine sehr deutsche Sache, das sage ich, weil mein Papa ist aus Mexiko, da ist mir ganz gut, wenn man mal einen anderen Blick hat, dieses, ich will mich nicht in den Vordergrund drängeln, deshalb will ich nicht auf Bilder. Das ist aber auch eine billige Ausrede, um sich der Kamera zu stellen oftmals, muss man ganz ehrlich sagen. Man hält sich für wahnsinnig tugendhaft, wenn man sich so ein bisschen dezent im Hintergrund hält, frei nach Goethe. also Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Also insofern... existiert in euren Bildern, existiert in eurer Marke und auf euren Webseiten, weil die Website ist der Laden an den Online-Straßen. Und wenn ich in einen Laden reingehe und da ist kein Mensch, das kennt man vom Baumarkt, es kotzt einen an. Jetzt gehe ich auf eine Website, da ist kein Mensch. Da sind Fotos von was weiß ich für tollen Sachen. So, mit wem habe ich es denn zu tun? Dann stehen alle Namen dran, ich sehe kein Gesicht. Denke ich, sind die so hässlich oder sind sie so geizig, dass ich keine Fotos leisten kann?
Aber was sagst du zu Bildern an E-Mails?
Wie meinst du, unten als Anhang? Wieso nett? Ich mag immer in ein Gesicht reinschauen, auch im Anhang, auch auf einer Visitenkarte. Ich halte gar nichts davon zu sagen, ja, aber ich will mich nicht aufdrängen. Was willst du denn dann mit deiner blöden Visitenkarte? Du musst dich ja nicht aufdrängen, aber wie viele Visitenkarten haben wir und wissen immer, wer es ist? Dann drehst du rum, hast ein Gesicht. Ach ja, stimmt, das war die Person. Ganz pragmatisch. Im Pass ist auch ein Bild. Ja, ich könnte es ja auch beschreiben. Nee, mach ein Foto drauf, ein gutes Foto. Ist Gold wert. Immer. Wir träumen in Bildern, wir träumen nicht in Texten. Wir träumen in Bildern, wir stellen uns alles in Bildern vor. Nutzt doch die Bilder, tausende von Jahren alt, dass das so funktioniert. Also, und Bewegtbild ist halt die Vorstufe zur Realität. Wenn ich jemanden in einem Film sehe, sprechen sehe, lachen sehe, atmen sehe, Mimik, Gestik, Energie, das ist so fast, als ob ich ihn schon sehe und dann weiß ich, will ich mit dem arbeiten oder nicht. Alle, die aufgrund von einer Webseite nicht kommen, spürt kein Mensch, weil die melden sich nicht, mit denen habe ich auch keinen Stress. Doch eine super Abqualifikation vorher schon.
Im Sinne von, wenn es da menschlich schon nicht passt, dann habe ich nachher keinen Stress auf der Baustelle.
Dann musst du bloß über den Preis verkaufen, weil die haben keinen Bock auf dich. Mhm. Dann ist der billigste, nehme ich den halt. Mhm. Willst du das?
Ist es so dieser Social-Media-Effekt, oder? So ein bisschen das, was du gerade geschrieben hast. Dieses, wenn man jemanden tagtäglich über Bilder und Stories folgt, hat man ja immer so ein bisschen das Gefühl, ich kenne den so ein bisschen.
Ja, ich habe so einen Blick in den Alltag,
genau.
Das ist auch, was ich relativ häufig schon mittlerweile auch gesagt bekomme, so, das hast du ja da zum Beispiel auch eben auch durch den Podcast, wo dann einfach so, das hast du ja letztes Mal erzählt. So,
ja, aber das ist doch total geil. Ich meine, stell euch mal vor dem Internet, was man damals hätte machen müssen, damit man in eine Radioshow kommt regelmäßig oder dass man im Kino oder in der Glotze Werbung schaltet. Zig Hunderttausende von Euro hat das gekostet. Ja. Und jetzt kostet es nur Zeit.
Ja. Aber umso wichtiger, finde ich, ist halt, dass natürlich ist es gut und auch jetzt gerade im Handwerksbetrieb für uns im Alltag praktikabel, wenn man eben auch mit dem Handy am Arm irgendwie den Alltag festhält.
Natürlich.
Aber trotzdem ist es wichtig, dass man eben auch immer im Bewusstsein hat, wir sind Profis in unserem alltäglichen Doing im Handwerk und es gibt Profis, die eben Profi sind im Thema, wie setze ich was in Szene, wie setze ich eine Person in Szene, wie halte ich eine Person in welchem Moment fest.
Total.
Und ich denke, das ist das, was du eingangs extrem gut gesagt hast, im Sinne von, man muss sich das selber auch wert sein und am Ende des Tages muss man sich halt auch bewusst machen, dass gute Bilder eben am Ende für uns verkaufen.
Natürlich.
Und schlechte Bilder im schlimmsten Fall
verprellen
einen falschen Eindruck vermitteln. Das ist ja auch immer so eine Sache. Man hat ein Bild von einem Menschen im Kopf und dann hat man mit dem eine persönliche Interaktion und denkt sich, boah, krass, das ist ganz anders, wie ich mich dir vorgestellt habe. Mhm. Irgendwie so. Und deswegen finde ich, ist das so wichtig, dass Bilder die Person, den Charakter weitestgehend gut einfangen. Ist schwierig, aber ist so zumindest mal einen Vorgeschmack
das,
geben.
Das steht und fällt mit dem Vertrauen und das steht und fällt damit, dass man sich vorher vielleicht mal kennenlernt. Weißt, wenn ich im Betrieb shooten würde, würde ich gucken, ob ich ein, zweimal vielleicht in der Mittagspause vorher dabei bin. Ja, das klar ist das Zeit, die wird gebucht und bezahlt, aber das gehört dazu, weil die Leute mir hinterher einfach anders vertrauen.
Ja.
Und wenn ich dann Teil vom Team bin, ja, ich habe Kunden, die betreue ich seit 7, 8 Jahren. Ich gehe mit denen auf den Vasen und lauter so Zeug. Da bist du einfach mit dabei. Wir waren in der Türkei, wir haben dort deren Kunden geshootet. Wir haben einen richtigen, richtigen tollen Shoot aufgebaut und alles. Die hatten hinterher Fotoalben, wir haben Filme draus gemacht. Die sprechen heute noch davon. Und die haben internationale Kundschaft aus Benelux, aus den nordischen Staaten, überall. Und die fragen immer, hey, machen wir wieder was, geht wieder was, zack. Und man ist schon Teil vom Team. Ja. Und es werden dann schon mittlerweile, das ist auch bei mir auf der Website drauf, ein Case Study, es werden schon mittlerweile dann auch die nächsten Events und sonst was halt alles so gemacht wird oder auch irgendwelche Launches von neuen Produkten halt schon so geplant, dass das Mediale schon mit dabei ist. Trailer werden gemacht, Vorankündigungen werden gemacht, dass wenn dann was Neues kommt, dass wenn man auf einer Messe ist, dass wenn was auch immer Tag der offenen Tür ist, dass nicht am Tag der offenen Tür heißt, hey übrigens, schau doch mal unsere neue Website, schau doch mal, heute ist unser Hoffest, hoffentlich kommt einer. Das muss ja wochenlang vorbereitet sein, damit die Bude auch richtig brennt.
Und es muss eine Linie haben.
Hinter daher.
Und genau. Es muss eine Linie haben vom Bauschild, wo die im besten Fall vielleicht Menschen drauf sind.
Von der Einladung, die in der Hand haben, genau, bis zum Täschle zum Schluss, was sie noch mitkriegen. Ja. Und wie du sagst, natürlich ist cool, wenn innerhalb von der Firma auch die Leute sich ein bisschen auskennen mit einer Fotografie. Das schulen wir ja auch. Entweder man geht mit denen in den Laden, kauft denen eine Kamera und schult die, damit halt auch einfach vor Ort gute Bilder gemacht werden. Und auch das Auge muss man schulen, weißt du, also auf was muss ich denn achten, dass ich ein gutes Bild habe. Oder das kann man auch mit dem iPhone. Ich meine, es gibt Steven Spielberg hat, glaube ich, mit dem iPhone einen Kinofilm gedreht, ja. Aber der weiß halt, was die Kamera kann und was nicht. Ich mache halt keine Nachtaufnahmen mit dem, geht nicht. Ja. Aber das kann man alles schulen und das ist Training. Und es gibt meistens in jeder Firma irgendeinen, der immer gern fotografiert. Und den muss man sich schnappen und dann mal hier bei uns durch den Wolf drehen und dann ist er fit.
Denkst du also, dass Immobilienmakler in dem Thema weiter sind als die Handwerker?
Ja, aber eine Million Jahre weiter.
Ja.
Die haben Drohnen, die haben alles drum und dran, die machen Staging. Klar, das.
Ich meinte jetzt auch so ich kenne kaum eine Immobilienmaklerwerbung ohne dem Konterfei eines Immobilienmaklers.
Das auch.
Das ist ja auch von den. Aber, guck mal. Kommt ja aus Amerika natürlich extrem viel rüber, aber.
Makler haben natürlich genau, die haben auch eine, sagen wir mal, einen bösen Ruf teils, Haifischbecken und so weiter.
Und das große Problem ja auch.
Ja, eben. Und die müssen da natürlich dagegen ankämpfen und was ist mehr vertrauensstiftend als ein Gesicht?
Ja.
Ja. Und natürlich muss ich Teil meiner Marke sein. Und da gibt's eben die Schmierlappen und da gibt's die coolen. Und je nachdem, wie ich mich halt inszeniere.
Ja, und du siehst es ja dann auch, weil dann zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie wo lesen würde, Oliver Lanzano, dann würde ich
Lanzano.
Ja, aber es ist ja auch Wurst, aber selbst was ich lese, es geht ja nur darum, so, dann lese ich den Nachnamen und denke mir, ja, okay,
kann ja Deutsch.
Ja, genau. ist er jetzt Spanier oder was haben wir? Und dann quasi das Bild daneben denkst du ja, vielleicht doch nicht. So.
Gott sei Dank, helle Haut.
Ja, genau. Ja, aber so, ist ja jetzt wahrscheinlich für uns weniger das Problem, aber ich könnte mir vorstellen, in den USA ist es schon zum Beispiel ein größeres Thema.
Du, ja, also ich meine, es ist, guck mal, Handwerker haben auch keinen guten Ruf oft. Kommen zu spät, sind besoffen, können kein Deutsch, was weiß ich. Hinterher sieht's aus, dass Gott erbarm.
Was sind deine Lieblingsklischees über Handwerker?
Über Handwerker, die ich gerade gesagt habe. Keine, also,
hast du ein Lieblingsklischee?
Dass es immer teurer wird als das Angebot.
Das ist dein Lieblingsklischee?
Das ist erlebte Erfahrung.
Ja, aber hast du ein
Altbau saniert, oder?
Hier haben wir saniert.
Ah, okay.
Ja, okay. hast du ein Klischee, das dir immer wieder begegnet und aber nicht so oft bestätigt wurde?
Nee. Also es gibt, sag mal, es gibt jetzt Klischees, die hab nicht ich, aber das hört man immer wieder bei Handwerkern eben, dass sie halt nicht pünktlich sind oder nicht erreichbar sind oder halt, dass man ewig hinterherrennen muss oder so Zeug, ja. Und so, ich meine, ich weiß ja nicht, ob Handwerker auch mal selber als Kunden bei Handwerkern waren. Das wird denen vielleicht mal ganz gut tun teils, weil jeder von uns ist ja öfter Kunde, als dass er Dienstleister ist. Ja. Sowohl im Netz kann man sich ja immer beobachten, auf was reagiere ich und warum. Aber auch, ich meine, Fotografen gibt es auch Leute, die sind die totalen Technik-Nerds und drehen an ihrem Blitz rum, am Licht und das Modell, und ich meine jetzt Zivilisten, ja, also nicht Profimodels, die stehen dran und werden immer unsicherer. Das ist natürlich scheiße, das wird mir nie passieren, aber ich war auf der Bühne und alles. Ich kenne die Verletzlichkeit vor anderen, quasi ausgeliefert zu sein. Deshalb kann ich gut damit umgehen und ich bin recht empathisch. ich spüre schnell, okay, ich muss jetzt die Person beruhigen oder ich muss ein bisschen pushen oder ein bisschen bremsen, was auch immer. Das ist mein Job und das macht einen guten Regisseur und Fotografen halt aus. Nicht, dass er sein blödes Licht einstellen kann. Das kann jeder irgendwann mal. Also gut, kann auch jeder.
Im Zweifel machst du
aber das ist Handwerk und das andere ist menschliches. Das ist ja auch bei euch so.
Ja.
Mit Kunden muss man umgehen können, wenn ihr ein Haus baut und die haben Schiss, dass man nicht fertig wird oder irgendwas passiert. Du musst die Leute beruhigen, du musst denen Sicherheit geben, du musst denen Lösungen aufzeigen und nicht nur sagen, es wird schon. Das bringt in keinem Beruf was.
Und das muss man quasi über ein gutes Bild nach außen schon transportieren quasi.
Im besten Fall gelingt einem das vorher schon, ja. Das stimmt.
Um diesem Klischee, der kommt zu spät, der ist unpünktlich, beziehungsweise wird teurer als geplant etc. einfach schon im Vorfeld. Vielleicht ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Und
Vertrauen zu schaffen so ein bisschen. So. Also der ist mir sympathisch,
ich meine,
der
ist nett. Das merkt man am Telefon, das merkt man, wie schnell ein Angebot kommt, das merkt man da schon. Haben die Bock oder nicht?
Ja klar, gut, ich meine, wenn man jetzt ein Bild draußen hat, das eben Vertrauen vermittelt und das dann, wie du vorhin gesagt hast, im Erstkontakt nicht bestätigt wird, dann hört es eh schon auf.
Genau, also dann, und das, ein Bild allein...
Das kann das Bild an sich dann nicht...
Nee, das kann ein Bild allein überhaupt nicht bringen.
Na klar nicht.
Ja, ja, das also muss
das,
einfach...
Also das, was außen gezeigt wird, muss dann natürlich im Innen auch stattfinden, das ist klar.
Also genau, aber das ist dann nicht unser Job. Das müssen dann natürlich die Firmen selber machen.
Ja, stimmt.
Ja, das ist das Wichtigste.
Ja. Wir haben eine coole Frage auf unserem Zettel, die wir noch nie gestellt haben.
Echt?
Und das ist die Frage, wenn du, ich weiß, steht die bei dem
für ganz einen schon? Tag eine Person sein könntest, tot oder lebendig, wer wärst du dann?
Meinst du die? Da habe ich zwei verschiedene Antworten. Also wenn es nur um meinen persönlichen Spaß ginge, dann wäre ich gern Hugh Hefner, der Gründer von Playboy, und zwar in den 60ern.
Ich wollte sagen, zu welchem Zeitpunkt?
In der Mitte der 60er, wo ich eine fette Party mache, und zwar nach der Pille und vor AIDS. Ja, und genau, und die Rolling Stones sind dann bei mir und was weiß ich und so ähnlich wie bei Once Upon a Time in Hollywood, so die Zeit, das wäre geil. Wenn ich es politisch sehen würde, wäre ich wahrscheinlich gerne mal für einen Tag der Papst, würde das Zölibat abschaffen und würde da einiges umdrehen und dafür sorgen, dass die Leute in den Ländern, wo es nötig ist, Kondome auf einmal gut finden. Ja, sowas. Und auch ehrlich gesagt würde ich gerne mal für einen Tag eine Frau sein. Ich wüsste gerne mal, wie das ist. Aber vielleicht wäre ein Monat fairer, damit man mal die ganze Nummer mitmacht.
Ich würde sagen, dass du nicht nur die schönen oder schlechten Seiten...
Ja, ich weiß ja nicht, aber das würde mich tatsächlich mal reizen, wenn ich das mal könnte. Ja.
Mhm.
Ist die Frage damit beantwortet?
Wärst du gerne deine eigene Frau oder wärst du gerne irgendeine Frau?
Boah, das weiß ich nicht. Aber ich weiß es nicht. Ja, aber vielleicht was ganz anderes irgendwie, vielleicht in einer anderen Zeit oder so, wobei ich glaube, gerade ist so ziemlich die beste Zeit für eine Frau zu sein. Also 50 oder so.
Es nimmt gerade richtig Fahrt auf.
Ja, ich glaube da früher, boah, das da diese Unterscheiß Unterdrückung und du musst dir die Erlaubnis von einem Mann holen, um Geld abzuheben oder so, 40, boah, das ist einfach durchdrehen. Ja. Ich komplett durchdrehen bei sowas. Ja. Gar nicht meine Welt. Aber ich glaube, das wäre mal interessant, aus den Augen des anderen Geschlechts zu sehen, wie man, dass es vielleicht doch nicht so cool ist, wenn man ständig nur Komplimente kriegt, wie toll man aussieht. Was ich natürlich kriegen würde als Frau.
Klar, natürlich. Würde ich so nur unterschreiben.
Vielen Dank. Da hast du das Geld, da hast du 50 Euro.
Danke. Vielen Dank für das Gespräch, Olli.
Gerne, war es schon durch. Wow, das ging ja schnell.
Wir sind quasi schon durch, ja.
Wow.
Okay. Dann haben wir noch immer eine letzte Frage.
Ja. Ich verabschiede mich an der Stelle von dir und unseren Hörern. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben, weil wir eine letzte Frage haben, ja.
Also diesmal stelle ich die letzte Frage. Ja. Ich dachte, du stellst sie.
Okay. Jetzt bin ich gespannt.
Jetzt bist du gespannt. Also die allerletzte Frage ist die immer die, was möchtest du oder was wirst du unseren Zuhörern noch mitgeben?
Puh. Also, was möchte ich den Zuhörern mitgeben? Hört mal auf euch selber und überlegt euch, wofür ihr stehen wollt mit eurer Firma, außer für gute Qualität und so. Und holt euch auch mal jemanden von außen, wie du es vorhin gesagt hast, dass man nicht immer nur quasi aus der Suppe in die Suppe schaut, sondern wirklich auch mal vom Tellerrand aus guckt. Weil das ist auch für mich selber, der ja kreativ arbeitet, ich hole mir immer Profis von außen für meine eigenen Brand, weil ich sonst durchdrehe. Ich habe so viele Möglichkeiten, was zu tun. Ich brauche jemanden, der das einordnet. Und da helfe ich gern weiter. Wenn jemand Fragen hat, kann er sich gern melden. Das ist, glaube ich, das erste Mal. Drei Schritte zurückgehen, auf sich schauen und auf überlegen, welche Art von Kunden habe ich Bock? Die 5 Lieblingskunden nehmen und sagen, und von denen noch 50 mehr im Monat oder im Jahr, je nachdem, wie die Auftragslage ist. Und dann sich jemand holen und da hinarbeiten mit einem guten Coach und Sparringspartner.